Also auch schönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Und eigentlich brauche ich jetzt ja gar nichts mehr sagen, weil das Thema der Predigt haben wir heute ja schon gehört, und zwar in den ersten beiden Gebeten, die gesprochen worden sind. Das war auf der einen Seite, Hubert hat was von einem Ziel gesagt, also das Ziel soll bei Jesus Christus sein, in aller Herrlichkeit einmal. Das ist der erste Schwerpunkt, und der zweite Schwerpunkt war dann gleich das zweite Gebet. Wir sollen Salz und Licht sein. Somit wären wir eigentlich schon wieder fertig mit dem Thema. Aber ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich sitze mir wieder nieder, weiß ich nicht. Gut, aber ich glaube, und ich denke, da geht es euch genauso wie mir es geht, wir sind alle unterwegs, und wir sind eben unterwegs zu einem Ziel. Und dieses Ziel ist eben ein geistliches. Und manche von euch sind es schon sehr lange, also wirklich Jahrzehnte, und manche sind es vielleicht erst eben kurz. Aber wenn wir ein Ziel haben, das heißt, wenn wir jetzt auf einen Berg gehen, liebe Helga und Josef, eure Berggeher, was ist denn das Wesentliche, dass man oben am Ziel ankommt? Was ist das Wesentliche? Okay, viele Antworten. Aber das Erste ist, man muss sich auf den Weg machen. So beginnt jeder Weg zu einem Ziel, mit dem Aufmachen. Und auch wir, wir in Amerika waren, in den USA, jetzt für 3 Wochen, 2 Wochen, 1 Woche in Mexiko, haben wir eben dieses Ziel gehabt, diese Stadt anzuschauen und die Harvest zu besuchen. Aber wenn wir nicht in den Flieger eingestiegen wären, also wenn wir uns nicht aufgemacht hätten, dann würden wir eben nicht dort angekommen sein. Also das Erste ist einmal, dass man sich aufmacht. Und Paulus schreibt da an die Philipper: Noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage dem Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung nach. Also aufmachen, nachjagen. Zweitens, das habe ich dann schon gehört, ist das Durchhalten. Das Zweite ist das Durchhalten. Wenn ich nicht durchhalte, werde ich oben auf dem Berg nicht ankommen. Also ich werde das Gipfelkreuz nicht sehen. Und auch an die Philipper schreibt der Paulus: Bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Das heißt, wenn wir stehen bleiben, dann wird es nichts mit dem Gipfelsieg, mit dieser herrlichen Aussicht. Und der dritte Punkt, dass wir oben ankommen ist, oder am Ziel ankommen ist, nicht falsch abbiegen, sich nicht verirren. Und auch da lesen wir im Gottes Wort, im Hebräer 2,1: Darum achtet mehr auf das Wort, das ihr gehört habt, damit ihr nicht am Ziel vorbeitreibt. Also das, was uns hilft, am Ziel anzukommen, ist was? Gottes Wort. Achtet mehr auf das Wort, das ihr gehört habt. Wir können auch sagen, dass wir ihn gelesen haben, damit ihr nicht am Ziel vorbeitreibt. Und das Ziel, auf das wir jetzt so zusteuern, das ist uns schon klar, das ist wirklich ein ewiges Ziel. Und Paulus schreibt eben, jetzt möchte ich einige Verse lesen aus dem Philipperbrief, und das hat auch als Überschrift Ziel. Also wir lesen dort als Überschrift Ziel zu diesen Versen. Und da heißt es, oder die Hoffnung für alle sagt, unterwegs zum Ziel. Und Paulus schreibt: Seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Und dieser erste Satz in diesen Versen ist ja schon eigentlich ganz ein treffender, ganz ein klarer Vers. Seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Bumm. Und was hat Paulus denn für so wichtig gehalten? Sein gutes Ansehen, seine Ausbildung. Er war wirklich auf dem besten Weg, da eine führende Kraft zu werden. Aber nicht mehr wichtig. Und dann schreibt er weiter: Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere an seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch, da kommt dieses wirklich, also wie ich das gelesen habe, da wird es dann direkt reißen immer wieder, ist für mich nur noch Dreck, schreibt er in der, in, der Luther-Übersetzung steht es eben auch so drinnen, alles hinter mir gelassen, es ist für mich nur noch Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Und deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigenen Leistungen und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch sein Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott geben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Und dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Und dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht's fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel, das vor mir liegt. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat Gott durch Jesus Christus uns berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Und wenn ihr in den einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, wollen wir auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Wege stehen, wollen wir bieten. Lieber Vater, ich möchte Danke sagen für all das, was wir heute schon gehört haben, für die Lieder, für die Gebete, für diesen Text aus deinem Wort, und der uns wirklich ermahnt und uns zeigt, wie Paulus alles hinter sich gelassen hat und nur noch auf dich geschaut hat und dem wirklich ganz klar vor Augen war, was das Wesentliche in seinem Leben ist. Und so bitte ich dich, dass du unser Herz jetzt da ausräumst, damit er wirklich dein Wort jetzt dort einen Platz hat. In Jesu Namen, Amen. Ja, wir sind unterwegs und so wie einst es eben Abraham war, was hat Gott zu Abraham gesagt? Geh in das Land, das ich dir zeigen werde, und in dem Land fließt was? Milch und Honig. Das war der Auftrag, das Gott dem Abraham gegeben hat, und Abraham hat geglaubt und sein Glaube hat was bekommen? Hände und Füße. Also er ist gegangen, dem Ziel entgegen. Oder wie Josef. Josef war auf einem Weg, und wenn wir die Geschichte von Josef kennen, verkauft, dann bei Potiphar, ein bisschen von seiner Frau, ein bisschen betrogen, im Kerker gelandet, Träume gedeutet, dann zum zweitmächtigsten Mann neben dem Pharao in Ägypten geworden. Und somit hat er auch dann sein Volk und seine Brüder dann gerettet aus dieser Hungersnot. Das ist ein langer Weg bis zum Ziel. Oder wie Mose, Josua, Kaleb, also lauter solche Geschichten, die wir die letzten Jahre auch gelesen haben miteinander. 40 Jahre durch die Wüste. Oder wie eben Ruth. Gelebt hat sie zur Zeit der Richter. Da sind wir ja gerade, wenn ich eben die Leitung habe bei der Bibelstunde, vor 3200 Jahren, und das ist auch das Thema der heutigen Predigt, die Ruth, weil sie an das Buch Richter anschließt, und da passt es recht gut. Und letzten Sonntag haben wir gehört, das Alte Testament zeigt uns was? Zeigt uns sehr gut, wie Gott mit Menschen in Beziehung tritt, wie Gott handelt, wie Gott reagiert, wenn wir versagen oder wenn wir eben gehorsam sind, also wie diese Reaktionen dann ausschauen, was dann eigentlich passiert, sehen wir im Alten Testament eigentlich oft viel besser als im Neuen Testament. Gut, in dieser Geschichte Ruth, es wird euch sicher auch bekannt sein, sind 4 Kapitel, also relativ schnell auch zum Lesen, geht es jetzt um 3 Frauen. Wir haben ja Muttertag und es geht dort um 3 Frauen. Und die ältere der 3 Frauen heißt Naomi. Und Naomi bedeutet die Hoffnung für alle schreibt es immer relativ schön dazu, in der Luther wird sie es nicht finden, die Glückliche, also Naomi, die Glückliche, sie ist eine Jüdin aus Bethlehem und sie ist mit ihrem Mann von Bethlehem nach Moab gezogen. Und die Moabiter sind uns vielleicht auch durch die Bibelstunde nur ein bisschen in Erinnerung, wenn wir uns erinnern, der zweite Richter, der Eglon, der hat dann diesen dicken König, könnt ihr euch nur erinnern, den hat er dann mit dem Messer ein bisschen beseitigt, somit war die 14-jährige oder die 18-jährige Unterdrückung der Moabiter dann zu Ende und sie hatten dann 80 Jahre Ruhe. Und in dieses Land zieht jetzt Naomi mit ihrem Mann, weil es eben in Israel wieder schwierig war. Hungersnot, Unterdrückung. Und warum? Weil sie taten, was dem Herrn missfiel. Also diesen Satz, den kennen wir ja. Der steht immer wieder zu Beginn bei jedem neuen Richter. Sie taten, was den Herrn missfiel. Und da war es wieder so. Und Naomi macht sich mit ihrem Mann auf nach Moab. Können wir nachlesen in Ruth ganz am Anfang, wo es heißt, Vers 1, zu der Zeit, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brach im Lande eine Hungersnot aus, darum verließ ein Mann namens Elimelech, also der Mann von der Naomi, aus der Sippe Ephrat die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Naomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Und diese beiden Söhne haben dann eben auch geheiratet, also Moabiterinnen. Und die Namen dieser beiden Frauen war Ophra und eben Ruth. Ophra und Ruth. Und wenn wir dann weiterlesen, dann erfahren wir, dass der Mann von der Naomi bald gestorben ist und 10 Jahre später auch ihre Schwiegersöhne. Schlussendlich waren jetzt dort nur mehr nur 3 Frauen da, also die Söhne gestorben sind. Also die Naomi war noch da und ihre beiden Schwiegertöchter. Was macht man da? Ist ja nicht mehr so wie jetzt, dass es dann eine Witwenpension gibt oder eine Versorgung durch den Staat gibt, sondern es gibt diese Regelung im Alten Testament, dass der Schwager oder ein Verwandter sich dann um diese Frau kümmern muss, wenn eben der Mann oder der Bruder gestorben ist. Und die Naomi weiß das und sagt, okay, hier in Moab, da habe ich niemanden mehr, der sich um mich kümmert, also ziehe ich wieder zurück nach Israel. Und sie verabschiedet sich von den Schwiegertöchtern und sagt zu ihnen, und ihr geht aber zurück zu euren Familien in Moab. Und die Ophra verabschiedet sich, kann man lesen, unter Tränen, und Ruth tut das aber nicht. Die Ruth tut das nicht. Und die Ruth, die widersetzt sich da wirklich beinhart, dieses Flehen schon von der Naomi und sagt, na, bleibt bei dir. Und die Begründung, warum sie das gemacht hat, das ist in die Geschichte des Volkes Israel, eigentlich in das Volk Gottes eingegangen und ist bis heute unwiderrufliches Zeugnis für das, wenn man sich bekehrt und wenn man Gottes Traum bleiben will. Und vor die Wahl gestellt, wem denn jetzt ihr Vertrauen gilt, vor die Wahl gestellt, fallen diese wirklich unglaublich wichtigen Worte, und wir kennen sie, glaube ich, alle aus Ruth 1, 16, vor die Wahl gestellt, wem denn ihr Vertrauen gilt, welchen Gott, sagt sie, bedräng mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte, wo du hingehst, da will ich auch hingehen, und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und da stellt sich jetzt schon die Frage, was war an dieser Naomi dran, dass die Ruth so beeindruckt hat, dass sie das sagen kann. Was hat diese Frau, die Naomi, da ausgestrahlt, dass die Ruth sagen kann, ich ziehe jetzt eigentlich von meinem Volk weg in ein fremdes Land und sage, dein Gott ist jetzt mein Gott. Man muss sich ja vorstellen, das hat die Schwiegertochter gesagt. Das will ja schon was heißen, wenn das die Schwiegertochter sagt. Also die Naomi muss ein wirklich wunderbares, großartiges Vorbild gewesen sein. Und ich weiß ja nicht, welche Vorbilder ihr gehabt habt in eurem Leben. das euch zu dem Schritt geführt hat, dass ihr jetzt ja sagt. Aber in meinem Leben kann ich mich dann einige Vorbilder erinnern, die da wirklich maßgeblich auch mitbeteiligt waren und mich nachdenken haben lassen, was ist denn da dran in diesem Evangelium. Und da hat es da diesen Prediger gegeben, diesen Evangelist, der vor vielen Jahren seine Heimat in England verlassen hat, der nach Ampelwang gekommen ist, dort eine Gemeinde gegründet hat und dort einfach an jeden diese frohe Botschaft gegeben hat vom Leben, vom Sterben, von der Kreuzigung, von der Auferstehung Jesus Christus. Ihr wisst, wen ich meine jetzt Graham Lange. Und als ich da das, ich glaube, das erste, zweite, dritte Mal in dieser Gemeinde war, Gottesdienst besucht hat, hat sich Graham sofort zu mir hergesetzt und hat mir gleich das Evangelium erzählt. Und da habe ich schon gemerkt, das sind nicht nur Worte, sondern er spricht wirklich da aus seinem Leben. Also das deckt sich. Die Worte, das Leben, das deckt sich. Das ist alles nicht irgendwas, sondern das kommt vom Herzen, das kommt aus Überzeugung, also ein Vorbild. Ein weiteres Vorbild war auch sicher Ralf und der Werner mit ihrer Art, die ja wieder ganz anders sind, als eben der Graham war. Und in diesem Sinne möchte ich euch jetzt da wirklich ganz herzlich grüßen aus den USA, vom Ralf und von der Werner. Und wie wir dort waren, haben schon gemerkt, diesen Bezug, den sie nur zu Österreich haben. Sie haben dort eine Wand mit österreichischen Fotos drauf. Sie hören in der Früh die österreichische Radio, also sie wissen ganz genau, was bei uns los ist. Also wir gehen ihnen wirklich ab. Recht herzliche Grüße aus Amerika. Aber so wie sie waren oder wie sie sind oder wenn wir ihr Haus gesehen haben, es ist nicht so wichtig, dass alles pipifein ist. Wir kennen sie ja. Sondern es ist wichtig, dass sie auch mit ihrem hohen Alter sie immer nur einsetzen, immer nur evangelisieren, immer nur in der Gemeinde mitarbeiten. Also das Wesentliche. Da waren aber auch noch viele andere in meinem Leben, die mir zum Vorbild geworden sind. Viele sitzen auch hier herinnen, auch mit ihren Fehlern, aber vor allem auch mit ihren Stärken und vor allem mit dieser Beharrlichkeit, ganz egal was kommt, die Gemeinde nicht zu verlassen, festzuhalten, egal wie schwierig diese Situation auch ist. Und das einfach mit ihrem Leben so sagen, wie es Paulus sagt im Kolosserbrief 9,26, ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Das ist das Wesentliche. Oder in Kolosser 1,29, Christus verkündigen wir, das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. So, das sind Menschen, die uns und mir zum Vorbild geworden sind, so wie es Naomi für Ruth war. Und zu diesen Menschen kann ich dann eben auch sagen, dein Gott ist mein Gott. Und immer wieder im Laufe unseres Lebens stellt sich dann die Frage, wer ist denn eigentlich wirklich unser Gott? Wem dienen wir? Sind wir noch dran? Sind wir noch dabei? Und so haben wir nicht nur Vorbilder, die uns geholfen haben, diesen ersten Schritt zu tun oder zu Gott zu finden, sondern wir haben auch diese Vorbilder noch in unserer Gegenwart. Und sie sind vielleicht die gleichen, vielleicht sind der eine oder das andere Vorbild noch dazugekommen, aber sie helfen uns dabei, dran zu bleiben, immer mehr festzumachen, stärker zu werden im Glauben. Und das sind eben Menschen, mit denen wir uns treffen, so wie heute, zum Gottesdienst oder in der Bibel- und Gebetsstunde, zum Frühstückstreffen und. Also die helfen uns dabei. Und zu denen können wir dann ebenfalls wieder sagen, dein Gott ist mein Gott. Und wisst ihr, jede neue Generation muss ja das wieder für sich selbst entscheiden. Glaube ich das? Dein Gott ist mein Gott. Jeder muss das selbst entscheiden. Diese Entscheidung kann mir für keinen anderen treffen. Aber wenn wir uns dann entschieden haben, dann muss uns eines klar sein. Wir werden für andere zum Vorbild. Im Guten, aber auch im Schlechten. Sie lernen uns kennen, sie leben mit uns und irgendwann stellt sich dann die Frage, ist denn das, was so offensichtlich bestimmend ist, im Leben meiner Eltern, meiner Freunde, meiner Bekannte, auch das, was ich glauben kann. Kann ich sagen, der Gott meiner Eltern ist auch mein Gott. Der Gott meiner Freunde und Bekannten ist auch mein Gott. Ist das, was unsere Nachbarn, unsere Freunde und unsere Kinder das an uns sehen, auch das, was die Ruth an Naomi gesehen hat? Und was eben dann die Ruth schließlich und endlich bewegt hat, mitzugehen in ein fremdes Land und auf alles zu verzichten. Sind wir solche Vorbilder im Glauben für die nächste Generation oder stehen wir mit unserem Leben, mit vielleicht unserem oberflächlichen Glauben, mit unserer Faulheit, Laxheit, mit unserem Egoismus und der nächsten Generation im Weg? Bist du ein Vorbild für andere? Das ist eine wichtige Frage und das ist eine lebenswichtige Frage. Im 18. Jahrhundert, ich habe das Buch leider jetzt zu Hause liegen lassen, kam es in England zu einer beispiellosen geistlichen Erweckung, zu einem Aufbruch. Das hat es vorher nicht gegeben, das hat es vorher und nachher nicht mehr gegeben. Und Gott gebrauchte die beiden anglikanischen Geistlichen, John Wesley und auch seinen Bruder Charles und George Whitfield. Und als in den ersten 5 Wochen, können wir dann in diesem Buch nachlesen, was jemand haben will, sehr interessant, des Jahres 1739 in London und Umgebung über 30 Mal gepredigt haben, waren die Kirchen so voll, dass die Behörden eingesprungen sind und ihnen Predigtverbot erteilt haben. Könnt ihr euch das für Ampelwang vorstellen? Dass der Landeshauptmann sagt, Predigtverbot für Ampelwang, weil da sind zu viele Leute im Gottesdienst. Daraufhin begannen sie mit dem Gottesdienst unter freiem Himmel und es kamen zu jeder Veranstaltung zwischen 2000 und 100.000 Besucher. Und in den folgenden 52 Jahren hat dieser Alltag von John Wesley folgendermaßen ausgeschaut. Erste Predigt, 4 Uhr morgens. Und die Leute kamen zum Gottesdienst, bevor sie zur Arbeit gegangen sind. Könnt ihr euch das für Ampelwang vorstellen? Danach hat er sich auf sein Pferd gesetzt, ist zum nächsten Ort geritten. Zweite Predigt, wieder aufs Pferd, nächster Ort, dritte Predigt. Und im Laufe von 50 Jahren legte Wesley ca. 380.000 Kilometer im Sattel am Pferd zurück. 380.000 Kilometer ist die Entfernung genau von der Mond, genau. 380 bis zum Mond. Also er ist bis zum Mond geritten, damit er Vorbild sein kann für andere. Und dieser geistliche Aufbruch, der hat das Land auch verändert. Es war auch so, dass auch in diesen Zeiten des Ersten Weltkrieges England ein bisschen draußen war. Das hat bis heute, wirkt es auch noch nach. Übrigens, anglikanische Kirche ist auch diese Kirche, die, glaube ich, mitverantwortlich ist, beim Alice und beim Martin, die ja das ja hauptsächlich unterstützen. Das macht ja diese anglikanische Kirche. Und wenn ich jetzt solche Geschichten lese, so von Whitfield, Wesley, dann bekomme ich schon so irgendwo den starken Wunsch, dass ich sage, warum kann nicht der Herr für diesen Ort Ampelwang und die Umgebung so einen Aufbruch da bewirken? Weil wir können es ja nicht, das kann ja eigentlich nur der Herr machen. Wir sind Werkzeuge. Aber würden wir jeden Tag um 4 Uhr in der Früh aufstehen, um das Wort weiterzugeben? Und ich denke mir dann, dass den Gemeinden und auch unserer Gemeinde das vielleicht viel zu wenig bewusst ist, wie wichtig eigentlich unser Auftrag ist. Warum sitzen wir denn eigentlich nur da? Was ist denn der Sinn, warum wir nur da sind? Es ist das Evangelium weiterzugeben. Es geht jetzt nicht mehr um uns, wir sind ja eh schon gläubig, wir sind ja eh schon errettet. Aber unsere Aufgabe ist, dieses Wort an den weiterzugeben, der es ja noch nicht kennt. Jünger zu machen. Nicht nur durch unsere Botschaft, sondern eben auch durch unser Leben, so wie es Naomi für Ruth war. Und wir bleiben irgendwo so konstant. Es bleibt immer alles so irgendwo, wie es ist. Es wird nicht recht viel verändert. Aber das Wesentliche ist, dass wir den nicht aus den Augen verlieren, die noch nicht gerettet sind. Und das hat bei Jesus Christus die höchste Priorität gehabt. Immer auf die zu schauen und die zu besuchen und dorthin zu gehen, zu denen, die noch verloren sind. Und darum lesen wir in diesem Kapitel 15 Lukas, wo es um das dreifache Verlieren geht und um das dreifache Wiederfinden geht, aus die Verse 3 bis 7 folgendes. Er, also Jesus, sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es dann gefunden hat, so legt er sich's auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Und diese Geschichte von der Naomi und von der Ruth ist schon eine tolle Geschichte, berührt uns auch. Aber da gibt es ja auch ein Happy End in dieser Geschichte. Ich will Ihnen gar nicht viel sagen. Es ist eine Liebesgeschichte, es kommt dann zu einer Heirat. Es geht gut aus. Und diese Ruth, die dann sagt, dein Gott ist mein Gott, wo du hingehst, will ich hingehen. Und wenn man weiterlesen, heißt ja, und nichts kann uns scheiden, außer der Tod selbst noch. Also das Ganze wird ja auch gesegnet, weil wir wissen, dass die Naomi was ist. Wer ist denn der Sohn von der Naomi? Wer ist der Sohn von der Ruth? Der Obed. Wer ist der Sohn von Obed? Der Isai. Wer ist der Sohn vom Isai? David. Wer ist in der Linie von David? Jesus. Also diese Frau Ruth, keine Israelitin, sondern aus Moab, wird zur Urgroßmutter von David. Interessant. Also Gott segnet den Gehorsam. Aber das Entscheidende nochmal in diesen ganzen vier Kapiteln ist dieser Satz: Wo du hingehst, da will auch ich hingehen, wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und da findet ein verlorenes Schaf nach Hause. Da findet der gute Hirte dieses verlorene Schaf, legt es auf die Schulter und bringt es nach Hause. Da wird Naomi für Ruth zu diesem Hirten. Und was haben wir gelesen? Als der Hirte mit dem Schaf nach Hause kommt, ist die Freude für alle sichtbar. Alle müssen es sehen. Ich habe es wieder gefunden. Es ist wieder da. Und wisst ihr, wenn Gott uns verirrte Menschen über den Weg schickt und wir haben dann das Gefühl, dass der vielleicht irrsinnig weit weg ist von Jesus, dann sollen wir ihm vielleicht wissen lassen, so wie es die Naomi mit der Ruth gemacht hat durch ihr Leben, dass Gott immer für diesen Menschen da ist. Wenn jemand alleine ist, verloren ist, es gibt diesen Hirten, der sich freut, wenn jemand, der verloren ist, wiedergefunden wird, nach Hause findet. Dein Gott ist mein Gott. Und manchmal denke ich, müssen wir eigentlich Bekehrung schon ganz anders feiern. Wir haben einen Geburtstag, wir haben heute Muttertag, wir haben ein Jubiläum, es wird jemand 50 oder 80, 70 und dann feiern wir groß. Aber das, die eigentliche große Freude müssen wir haben, wenn sich jemand bekehrt. Warum? Weil sich dort für jemanden die Ewigkeit verändert. Da müssen wir viel mehr Freude haben. Und es geht ja nicht dann um diese Bekehrung alleine, um diesen ersten Schritt. Es geht ja immer wieder weiter. Und ich denke mal, auch im Laufe des Lebens in einem Christen kann es dann passieren, dass man sich schön langsam entfernt von Gott. Irgendwie passiert es. Wir haben aufgehört, Gottes Wort zu lesen. Wir haben aufgehört, regelmäßig zu beten, stille Zeit zu halten. Gottesdienst wird vernachlässigt, gemeinsame Zeit wird vernachlässigt, gemeinsame Zeit mit Heiligen wird nicht mehr gesucht. Und so entfernen wir uns Stück für Stück, Stück immer mehr von Jesus Christus. Und dann haben wir auch Dinge zugelassen in unserem Leben, wo wir wissen, das ist nicht richtig, aber durch das mehr und mehr fällt es uns eigentlich gar nicht mehr auf. Und wir merken gar nicht, welchen Schaden das in unserem Leben anrichtet. Und dann bist du eigentlich auch wieder dieses verlorene Schaf. Die Herde ist weit weg, der Hirte ist weit weg. Wir finden aus verschiedensten Gründen nicht mehr zurück. Und vielleicht trauen wir uns auch nicht mehr zurück, wenn wir Angst haben, wie die Reaktion des Hirten ist. Und dann möchte ich dir eins mitgeben. Du bist Jesus so wichtig, dass er da immer wieder nachgeht. Und dann kommt er nicht mit Vorwürfen, er überhäuft dich nicht mit Vorwürfen, denn das machen nur schlechte Hirten. Nein, er möchte dich die Arme nehmen, nimmt dich wieder auf die Schulter und trägt dich wieder zurück nach Hause. Gib keine Strafe, weil die Strafe hat Jesus Christus schon am Kreuz für uns getragen. Keine Vorwürfe, keine Vergebung, also nur Vergebung und nur Friede. Das ist das, was dich dann erwartet. Weil Gottes Liebe ist grenzenlos, unbeschreiblich, unbegreiflich. Wie ist das jetzt mit uns? Sehen wir es als wichtigste Aufgabe an, die Verlorenen auch zu sehen in unserem Umfeld, ihnen die gute Nachricht vom guten Hirten zu bringen? Und wenn ich so rundherum schaue bei mir, Nachbarn, Arbeitsplatz, eine Verwandtschaft, da denke ich mir, es eigentlich so viele, die verloren sind. Und Jesus Christus hat uns den Auftrag gegeben, genau dort dieses Salz und dieses Licht zu sein. Unser Vorbild ist gefragt. So wie dieses Vorbild von Naomi, das eben Ruth gesagt hat, dein Gott ist mein Gott. Und damit sich diese Leute aufmachen zu diesem Ziel, dieses Ziel, das dann wirklich unvergänglich ist, darum sitzt du jetzt hier. Das ist nicht so, dass wir das, was wir gehört oder gelesen haben, jetzt wieder vergessen, sondern das soll man mitnehmen, auch in diese nächste Woche. Und vielleicht der wichtigste Satz, wenn es um das Ziel geht, damit sie dieses Ziel, Jesus Christus, klar durch unser Leben vor Augen gemalt bekommen. Wie heißt es in diesem Lied? Denn Jesus ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit, er ist der Ursprung allen Lebens und er ist das Ziel in Ewigkeit. Bleib nicht auf halbem Wege stehen, sonst kommst du nicht am Berg. Wünsche ich euch. Amen.